NDR Info. Themen des Tages.
An diesem Sonntagabend mit Sebastian Ottowitz und einem Land in Trauer. In Südkorea ist ein Passagierflugzeug verunglückt. 179 Menschen kamen ums Leben. In Georgien ist der neue Präsident vereidigt worden, trotz der massiven Proteste im Land. Wir bekommen gleich einen Eindruck von der Wut der Menschen in Tiflis. Und dann noch eine für viele überraschende Meldung aus Niedersachsen. Hannover 96 trennt sich von Cheftrainer Leitl und hat schon einen Nachfolger, André Breitenreiter. Auch das eines unserer NDR-Info-Themen des Tages. Ein Flugzeug schlittert über die Landebahn, rutscht mit hoher Geschwindigkeit über den Asphalt, kracht in eine Mauer und geht in Flammen auf. Auf einem südkoreanischen Flughafen in der Stadt Muan, ganz im Südwesten des Landes, ist eine Passagiermaschine verunglückt. Das Fahrwerk ließ sich offenbar nicht mehr ausfahren. Am Nachmittag kam auch die offizielle Bestätigung der Behörden. Von den 181 Menschen an Bord haben nur 2 überlebt. Südkoreas geschäftsführender Präsident Choi hat Staatstrauer ausgerufen. Thorsten Niffland schildert uns noch einmal, was da am Morgen in Korea passiert ist.
Das ist der Moment der Katastrophe. Eine Boeing 737 der südkoreanischen Fluggesellschaft Jeju Air schießt im Tiefflug über die Landebahn. Das Fahrwerk eingeklappt, der Bauch der Maschine kratzt über den Boden, Funken fliegen, dann ein dumpfer Knall. Der aus Bangkok kommende Ferienflieger reißt einen Fangzaun mit sich, rast gegen eine Betonmauer und verschwindet in einem Feuerball. Die Maschine ist vollständig zerstört. 181 Menschen waren an Bord, 175 Passagiere, bis auf 2 mit thailändischer Staatsangehörigkeit, alles Südkoreaner, und 6 Crewmitglieder. Fast alle der von diesem Mitarbeiter des Infrastrukturministeriums aufgezählten Menschen sterben. Nur 2 Flugbegleiter, die ganz am Ende der Maschine saßen, können verletzt geborgen werden. Obwohl die ersten Einsatzkräfte schon 11 Minuten nach dem Unglück eintreffen, erklärt der örtliche Feuerwehrchef Lee. Wir waren sofort zur Stelle mit insgesamt 700 Leuten, darunter örtliche Behörden, die Polizei, Küstenwache und das Militär. Wir haben alle mobilisiert, um Opfer und Verletzte schnell zu bergen, Feuerwehrleute und Rettungskräfte entsandt, um das Feuer zu löschen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist das weltweit schwerste Flugzeugunglück seit 6 Jahren durch einen Vogelschlag verursacht worden. Dieser führte offenbar dazu, dass das Fahrwerk der Maschine nicht oder nicht vollständig ausgefahren werden konnte. Ein erster Landeanflug schlägt fehl. Beim zweiten Versuch probieren die Piloten eine Notlandung. Die Geschwindigkeit beim Landeversuch ist aber zu hoch und die Boeing kracht in die Mauer. Der Vorstandsvorsitzende von Jeju Air, Kim, geht in einer ersten Stellungnahme nicht weiter auf die Ursache ein. Wir von Jeju Air werden unser Bestes tun, um den Unfall schnell aufzuklären und die Familien der Passagiere zu unterstützen. Wir werden auch unser Bestes tun, um gemeinsam mit der Regierung die Ursache des Unfalls zu ermitteln. Ich bete noch einmal für die Seelen derjenigen, die bei dem Unfall ihr Leben verloren haben, und möchte mich bei den Hinterbliebenen entschuldigen. Für die Fluggesellschaft Jeju Air ist es das erste Flugzeugunglück mit Todesopfern. Die verunglückte Boeing 737-800 war 15 Jahre alt. Es handelt sich also nicht erneut um eine Katastrophe mit der neuartigen und größeren 737 MAX.
Thorsten Iffland über die Flugzeugkatastrophe in Südkorea mit 179 Toten. Weiter nach Georgien. Dort sehen wir ja seit Wochen das immer gleiche Bild. Abends gehen Tausende, manchmal Zehntausende auf die Straßen und machen ihrem Ärger Luft. Ärger darüber, dass die noch recht neue Regierung sich von dem europäischen Kurs Richtung EU abwendet und sich weiter Richtung Russland öffnen will. Es gibt seit der Wahl im Oktober Berichte über Wahlfälschung. Das hat dazu geführt, dass die Opposition dann die Präsidentenwahl im Dezember boykottiert hatte. Die bisherige Präsidentin Zurabishvili kündigte an, ihren Platz nicht räumen zu wollen. Heute aber ist der neue Präsident Georgiens vereidigt worden, Michail Kavelashvili. Ein ereignisreicher Tag also in Georgien. Björn Blaschke mit einem Überblick.
Im Parlament war es feierlich, mit feierlich gekleideten Abgeordneten, feierlicher Beflaggung und feierlich filmreifer, aber auch irgendwie schnulziger Musik. Die Amtseinführung des neuen Präsidenten Michail Kavelashvili. Auf Bibel und Verfassung schwor er, dem georgischen Volk zu dienen. Rund um das Parlament, vor allem Polizei. Der Festakt sollte nicht gestört werden durch Proteste. Zu einer Demonstration kamen ein paar tausend Menschen zeitgleich zur Vereidigung von Kavelaschwili zusammen, an der Villa, die als Amtssitz des Staatsoberhauptes dient. Denn im Vorgarten hielt die scheidende Präsidentin eine Rede. Ich werde hier herausgehen aus dem Präsidentenpalast, ich werde zu euch kommen und ich werde bei euch dem Volk sein. Eine Überraschung. Viele der Menschen, die zum Palast gekommen waren, hatten anderes erwartet. Sie hatten gedacht, dass Zurabishvili aus dem Palast getragen werden müsste, vielleicht sogar mit Polizeigewalt. Die Regierungspartei Georgischer Traum hatte Zurabishvili zuletzt mit Gefängnis gedroht, sollte sie den Amtssitz des Staatsoberhauptes im Zentrum der Hauptstadt nicht räumen. Ich bleibe die einzige legitime Präsidentin. Ich nehme die Flagge mit und ich nehme euer Vertrauen mit. Zurabishvili, die Oppositionsparteien und viele Menschen im Land darüber hinaus erkennen die Wahl Kavelaschwilis nicht an. Sie sei so unrecht wie das Ergebnis der Parlamentswahl vom Oktober, aus der die derzeitige Regierung hervorging. Zurabishvili forderte heute erneut eine Neuwahl, aber auch kaum mehr. Wenig kämpferisch kündigte sie an, den Dialog zu suchen mit der Jugend, der Wirtschaft, der EU und den Kräften, die sie als pro-westlich ablehnen. Enttäuschung in den Gesichtern vieler, die ihr zuhörten, auch bei Sandro, der in Deutschland aufgewachsen ist.
Ich habe so das Gefühl, dass jetzt gerade eine Situation ist, wo wir ein bisschen mehr Impuls und ein bisschen mehr auch Richtung von ihr erwartet haben. In Georgien gibt es gerade eine Situation, wo es meines Erachtens nach zu einem Umsturz kommen muss. Und sie hätte meiner Meinung nach mehr konkrete Handlungsanweisungen geben können. Und das hat sie nicht gemacht.
Seit einem Monat treten Menschen vor dem Parlament für eine Neuwahl ein und dagegen, dass die Regierungspartei die EU-Beitrittsverhandlungen des Landes bis 2028 auf Eis gelegt hat. Stattdessen orientiert sie sich eher in Richtung Moskau. Auch dagegen wehren sich die Demonstrierenden. Jetzt aber etwas ratlos, so wie Sandros Schwester Lana.
Wir wissen auch nicht ganz genau, was als nächstes kommt, aber heute sind wir auf der Straße, morgen Silvester sind wir auch auf der Straße, also mal gucken. Also heute war eigentlich so ein Datum, wo wir einen Richtungswechsel vielleicht erwartet hätten. Aber jetzt sind wir uns nicht mehr ganz so sicher, was passieren wird.
Das also Stimmen von Demonstrierenden von heute Vormittag in Tiflis. Aber auch jetzt gehen die Proteste weiter. Unser Korrespondent Björn Blaschke hat sich dann auf den Weg gemacht, um in Tiflis mit Protestierenden zu sprechen. Ich konnte vor einigen Minuten mit ihm telefonisch sprechen. Und ich wollte wissen, wie sehr es die Wut der Menschen in Georgien noch einmal verstärkt hat, dass der neue Präsident jetzt offiziell vereidigt wurde.
Ich glaube, die Wut relativ groß darüber, dass er eben vereidigt worden ist, wie Sie schon gerade gesagt haben. Andererseits ist es aber auch, glaube ich, eine große Enttäuschung, die ausging von der mittlerweile ausgeschiedenen Präsidentin Salome Zurabishvili, weil sie sich doch sehr zurückhaltend geäußert hat heute bei ihrer Ansprache. Da war sie doch eher so, dass sie gesagt hat, sie wollte Dialog. Und ich glaube, dass sehr viele Demonstrierende gedacht hatten, dass sie ein bisschen auf Konfrontation aus sein könnte. Manche hatten sogar gesagt, ja, ich bleibe hier auch im Palast und wir müssen sie schützen, wir müssen sie davor schützen, dass die Polizei sie da rausholt. Denn es hatte ja doch die Ankündigung gegeben von Seiten des Regierungschefs, dass man Salome Zurabishvili gegebenenfalls sogar verhaften lassen würde. Und das ist halt alles ausgeblieben. Und jetzt sind doch einige Demonstrierende hier, die einfach enttäuscht sind und nicht so genau wissen, wie es jetzt eigentlich weitergehen soll. Sie hatten, glaube ich, nochmal sowas wie einen Anstoß in sich erhofft und der ist einfach ausgeblieben.
Wie muss man das denn interpretieren, dass Zurabishvili jetzt so reagiert hat? Hat sie ein Stück weit auch aufgegeben?
Also so wie sie aufgetreten ist, nicht. Sie hat sich ja eher, sagen wir mal, diplomatisch gezeigt. Sie hat gesagt, sie wollte den Dialog suchen. Einerseits wollte sie mit der Bevölkerung, die eben hier auf der Straße ist und demonstriert, weiter zusammen sein und mit diesen Menschen reden, aber auch mit Wirtschaftsvertretern. Sie wollte aber auch den Dialog suchen mit den jetzt hier regierenden Politikern. Wirkt jetzt nicht so, als hätte sie aufgegeben. Also es ist so ein bisschen, ich finde, undurchsichtig, welche Rolle sie jetzt einnehmen wird oder einnehmen will. Also einerseits hat sie gesagt, sie wolle eben eine wichtige Person bleiben. Ansprechpartnerin und andererseits ist sie eben längst nicht so kämpferisch gewesen, wie es viele gehofft hatten.
Wie ist denn da Ihre Einschätzung? Worauf steuert Georgien da jetzt hin, wenn wir eben eine Präsidentin haben, die von sich sagt, sie sei noch immer die einzig legitime Präsidentin, auf der anderen Seite jetzt aber einen vereidigten neuen Präsidenten? Worauf kann Georgien dazu steuern?
Na, ich glaube, dass es darauf hinausläuft, dass sich das Ganze mit den Protesten jetzt hier totlaufen wird. Geht jetzt hier noch tatsächlich bis Silvester so weiter, aber dann ist Weihnachten hier. Hier feiert man ja überwiegend das orthodoxe Weihnachtsfest. Und ich glaube, dass darüber hinaus dann vieles von dem, was jetzt an Wut da ist, abebben wird, dass die Frustrationen vielleicht überwiegen werden, aber eben nicht mehr der Wille zu kämpfen. Man muss sich auch klar machen, dass die Leute hier jetzt seit mehr als einem Monat auf der Straße sind. Und ich glaube, dass letztlich die Regierungspartei mit ihrer doch sehr konsequenten Politik sich am Ende durchgesetzt haben wird und nicht irgendwie irgendein Kompromiss in Aussicht ist, der da ja heißen würde Neuwahl. Denn das ist ja genau das, was sowohl die Präsidentin als auch die Oppositionsparteien als auch die Demonstrierenden die ganze Zeit fordern.
Nehmen Sie das denn wahr in den Gesprächen mit den Menschen auf der Straße um Sie herum, dass die Hoffnung auch abebbt darauf, dass man den Pro-EU-Kurs doch noch retten kann und vielleicht am Ende sogar noch Neuwahlen hinbekommt?
Also vorhin hatte ich das Gefühl, nachdem die Ex-Präsidentin Salome Zurabishvili geredet hatte und ich dann mit den ersten Leuten da geredet habe, um eben auch Reaktionen zu erfahren, dass da doch die Enttäuschung sehr, sehr groß ist. Und ich habe nicht mehr das Gefühl gehabt, dass da noch besonders viel kämpferischer Geist ist. Nur ist die Frage, ob das jetzt anhält oder aber ob eben zum Beispiel heute Abend dann doch nochmal ein paar tausend Leute hier zusammenkommen werden, um dann vielleicht wieder gemeinsam Kraft zu schaffen. Einer sagte mir heute, wir haben hier nicht sowas wie eine Führungskraft, die die Revolution anführen würde, sondern wir sind das Volk, wir machen es selber und jetzt müssen wir eben auch die Kraft aus uns selbst schöpfen. Und ob das gelingt, ich weiß es nicht so richtig.
Was hat der heute vereidigte Präsident denn eigentlich zu diesen Protesten gesagt? Hat er sich irgendwie positioniert, vielleicht sogar Lösungsvorschläge gemacht?
Nein, das hat er noch nicht getan. Das sind dann die üblichen Worte. Der Mann ist als Hardliner bekannt. Er ist einer der Autoren des sogenannten Agentengesetzes. Das ist das Gesetz, das hier vor einem Dreivierteljahr die ersten Proteste ausgelöst hatte, das immer als eine Anlehnung an Moskau gesehen wird. Da geht es um Nichtregierungsorganisationen, die stärker kontrolliert werden sollen. Das ist alles auf seinem Mist gewachsen. Und das bedeutet auch, dass er nicht besonders versöhnlich ist. Da ist letztlich nicht viel von ihm zu erwarten.
Unser Korrespondent Björn Blaschke war das telefonisch aus Tiflis, wo er heute mit Demonstrierenden spricht, am Tag der Vereidigung eines neuen Präsidenten von Georgien. Am 23. Februar ist es soweit, dann wählen wir einen neuen Bundestag, also in genau 8 Wochen. Die Zeit jetzt rund um den Jahreswechsel fällt dieses Mal also mitten rein in den Wahlkampf. Der hat natürlich viele Formen und Farben, findet auf der Straße statt, in Talkshows, in sozialen Netzwerken und natürlich auch in den Printmedien. Ein Gastbeitrag in der Welt am Sonntag sorgt da jetzt für große Kontroversen. Zu Wort kommt Elon Musk. Er stellt Deutschland ein schlechtes, ja ein quasi vernichtendes Zeugnis aus und setzt alle Hoffnung in die AfD. Die einen sehen darin einen legitimen Meinungsbeitrag, die anderen einen Skandal. Dietrich Kallmeurer fasst zusammen.
Selten bekommt ein Gastbeitrag in einer deutschen Zeitung so viel Aufmerksamkeit wie der von US-Tech-Milliardär Elon Musk in der Welt am Sonntag. Der 53-Jährige ist Besitzer der Online-Plattform X, des E-Auto-Herstellers Tesla und des Raumfahrtunternehmens SpaceX. Er ist künftiger Berater des designierten US-Präsidenten Donald Trump. Musk schreibt in dem Beitrag:
Deutschland steht an einem kritischen Punkt. Seine Zukunft taumelt am Rande des wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenbruchs.
Den einzigen Ausweg sieht Musk in der AfD.
Die Alternative für Deutschland ist der letzte Funke Hoffnung für dieses Land.
Die Welt am Sonntag stellte dem Text von Musk die Meinung von Jan-Philipp Burgard gegenüber, dem zukünftigen Chef der Weltgruppe. Er stimmt der Analyse des Milliardärs zu, hält jedoch die Aussage, dass nur die AfD Deutschland retten könne, für fatal falsch. Während AfD-Politiker den Text von Musk feiern und online weiterverbreiten, kommt von anderen Parteien scharfe Kritik an der Veröffentlichung. SPD-Chefin Saskia Esken sagt empört, die Demokratie in Deutschland sei stark und nicht käuflich. Sie warnt vor Einflussnahme von außen wie durch Russland und durch geballte Geld- und Medienmacht wie die von Musk. Und sie kritisiert den Springer Verlag. CDU-Chef und Kanzlerkandidat der Union Friedrich Merz nennt den AfD-Wahlaufruf von Musk, Zitat, übergriffig und anmaßend. Empört zeigt sich auch der Deutsche Journalistenverband. Der DJV-Vorsitzende Mika Beuster nennt den Gastbeitrag einen Skandal.
Sowas hat es noch nicht gegeben, dass in einer deutschen Qualitätszeitung mit einer großen Reichweite und einem hohen Renommee ein designiertes ausländisches Regierungsmitglied eine rechtsextreme Partei zur Wahl aufruft. Das hat es noch nicht gegeben in Deutschland in dieser Form. Das ist einmalig, das ist unerhört, das ist auch ein Skandal.
Der DJV-Vorsitzende betont, dass es ihm bei seiner Kritik nicht um eine Einschränkung der Meinungsfreiheit geht.
Die Meinungsfreiheit gilt uneingeschränkt. Und natürlich auch für Herrn Musk, denn er kann jeden Tag sagen, was er will. Er tut dies auch. Er hat sogar seine eigenen Kanäle. Es herrscht auch kein Mangel daran, zu erfahren, was Elon Musk will. Aber Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten ist es nicht, einem populistischen Milliardär ein Megafon in die Hand zu drücken und das Publikum zu beschallen. Das hat mit Journalismus nichts zu tun.
Offenbar gab es auch innerhalb der Redaktion der Welt heftige Diskussionen über die Veröffentlichung. Die Meinungschefin der Zeitung, Eva-Marie Kogel, reichte ihre Kündigung ein. Auf Anfrage reagierten der aktuelle Chefredakteur der Welt, Ulf Poschardt, und sein Nachfolger Jan-Philipp Burgard mit einer gemeinsamen Stellungnahme. Meinungsfreiheit sei wichtig für Demokratie und Journalismus. Die Welt plane daher weiterhin, kontroverse Ansichten zu präsentieren und journalistisch zu bewerten, um den Austausch von Meinungen zu fördern.
Dietrich Kallmeurer war das. 2 Tage noch, dann beginnt das neue Jahr. Es stehen viele Wechsel an, auch in der politischen Landschaft. Ein Beispiel ist die EU-Ratspräsidentschaft. Die wird alle 6 Monate weitergegeben. Hat man diesen Posten als Regierung inne, bedeutet das für die Treffen auf EU-Ebene eigene Interessen zurückstellen und Kompromisse vermitteln. Polen übernimmt diese Aufgabe jetzt von Ungarn. Zeit also Bilanz zu ziehen am Ende der ungarischen Präsidentschaft. Make Europe great again. Macht Europa wieder groß. Das war das Motto von Premier Viktor Orban für den Ratsvorsitz. Aber wie er dieses halbe Jahr gestaltet hat, das hat nicht allen gefallen in Europa. Matthias Reiche.
Make Europe great again. Schon mit dem von Donald Trump abgekupferten Motto der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft wurde Viktor Orban seinem Ruf als Provokateur gerecht. Und endgültig bestätigt sahen sich alle Skeptiker, als er nur 2 Tage nach Beginn der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft seine selbsternannte Ukraine-Friedensmission startete. Innerhalb weniger Tage besuchte Orban Kiew und Moskau, die USA und China. Ein drastischer Alleingang, der nicht den erhofften Erfolg brachte, dafür aber die massive Kritik fast aller EU-Mitgliedstaaten, die dem ungarischen Ministerpräsidenten vor allem sein Treffen mit dem Kriegsherrn im Kreml übel nahmen. Wenig glaubwürdig ist da auch Orbans Erklärung, er wollte bei dieser Reise nicht als jemand wahrgenommen werden, der die gesamte EU präsentierte.
That's the reason why
Das ist der Grund, warum ich nicht als Ratspräsident, sondern als Ungarns Ministerpräsident die Friedensmission startete. Ein Schwerpunkt war dann die Migrationspolitik, wo wir ja eine klare Linie vertreten. Ein wichtiges Ziel unserer Ratspräsidentschaft war auch die Annäherung der Westbalkanländer. Wir hatten uns natürlich einige sehr ehrgeizige Ziele gesteckt. Aber unsere wichtigste Mission war ganz ohne Zweifel die Aufnahme von Rumänien und Bulgarien in den Schengen-Raum.
Das gelang auch. Und Viktor Orban schaffte es, eine neue Dynamik in die Beitrittsgespräche mit den Westbalkanländern zu bringen. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von wichtigen Erfolgen, die während der ungarischen Ratspräsidentschaft erzielt wurden.
These are important achievements, so thank you for your efforts during the presidency.
Insgesamt war es nicht die chaotische Ratspräsidentschaft, die manch einer erwartete, glaubt Fernando Mariano San Pedro Marcos, der spanische Staatssekretär. Staatssekretär für Europa lobt, dass Ungarn auch Sitzungen, bei denen es um die ungarischen Rechtsstaatsverstöße ging, nicht von der Tagesordnung nahm.
Diese Debatte ist nötig, aber man muss auch anerkennen, dass Ungarn sich ihr stellt. Und Ungarn steht natürlich unter besonderer Beobachtung. Aber die meisten Länder sagen, dass die Ratspräsidentschaft professionell arbeitet.
Allerdings wurde ihr einiges von dem sonst üblichen Glanz genommen. So verlegte EU-Chefdiplomat Josep Borrell aus Protest gegen Viktor Orbáns Friedensmission die prestigeträchtige Sitzung der Außen- und Verteidigungsminister von Budapest nach Brüssel. Und zu den anderen Ministertreffen schickten viele Länder oft nur die zweite Garnitur. EU-Kommissare ließen sich gar nicht sehen. Die Gastgeber versuchten, das Trauerspiel zu ignorieren oder tapfer wegzulächeln, wie im Juli beim Innenrat Ungarns Minister Sándor Pinta.
Fakt ist, dass alle Länder hier vertreten sind und auch die EU-Kommission war dabei. Und manchmal ist die zweite Reihe ja auch besser als die erste.
Insgesamt haben die Absagen auch eher wenig bewirkt. Die meisten Menschen in der Union bekommen gar nicht mit, dass sich die EU-Minister treffen, geschweige denn an welchem Ort. Der Boykott gegen Ungarn wird deshalb am Ende nur ein politisches Symbol ohne Folgen bleiben.
Matthias Reiche war das. 18.53 Uhr, 7 vor 7. Für viele Sportfans ist es eines, wenn nicht das Highlight in der Wintersaison. Die Vierschanzentournee der Skispringer. Vor rund 25 Minuten ist das erste Springen der diesjährigen Ausgabe Geschichte. Und alles dazu und noch viel mehr jetzt im Sport bei Moritz Kühn.
Ja, traditionell beginnt die Vierschanzentournee in Oberstdorf in Bayern und ein Deutscher wollte seine Topform bestätigen und aufs Podest springen, Pius Paschke. Nach dem ersten Durchgang sah es auch richtig gut aus, Rang 3, doch im zweiten Durchgang musste er einen Platz einbüßen und so blieb am Ende der undankbare vierte Rang. Edgar Endres war dabei.
Am Ende fehlen doch einige Punkte für Pius Paschke, um aufs Podest zu kommen. Drei Österreicher vorne, Pius Paschke wird Vierter beim Auftaktspringen in Oberstdorf, weil der Finaldurchgang nicht hundertprozentig gelingt. Vorne Stefan Kraft, der letzte Sieger aus Österreich 2015 bei der Tournee, vor Jan Hörl und Daniel Čofenik. Paschke auf 4, das ist ein sehr gutes Ergebnis und auch Karl Geiger verbessert sich dann im Finale mit einem Supersatz noch auf Rang 8. Der Rest der deutschen Mannschaft schwer geschlagen. Insgesamt kein guter Tag für die deutschen Springer, mit Ausnahme des immer wieder gut startenden Pius Paschke und mit Abstrichen von Karl Geiger.
Ja, und viel Zeit zum Durchatmen bleibt nicht, denn schon übermorgen an Silvester geht's weiter mit der Qualifikation für das Neujahrspringen in Garmisch-Partenkirchen. Für dieses Jahr schon Feierabend hat Skirennfahrerin Lena Dürr. Im letzten Slalom des Jahres ist sie nochmal aufs Podium gerast, Rang 2 in Semmering in Österreich. Ihr zweiter Podestplatz in dieser Wintersaison, ein schöner Jahresabschluss. Nicht so schön war die Nachricht, die Stefan Leitl heute bekommen hat. Der Fußballtrainer ist seinen Job bei Zweitligist Hannover 96 los. Eine Überraschung. Der neue Coach steht auch schon fest. Es ist André Breitenreiter. Der war schon mal 96-Trainer und ist auch schon mal mit den Niedersachsen aufgestiegen. Dieser Aufstieg in die Bundesliga ist ja das erklärte Ziel des Vereins. Und man war nach der Hinrunde auch auf einem guten Weg. Doch offenbar wird er ja nicht gut genug. Hendrik Lückhoff erzählt mehr.
Breitenreiter war bereits als Spieler für Hannover aktiv und von 2017 bis 2019 auch Trainer der Niedersachsen. 2017 schaffte er mit seinem Heimatverein den Aufstieg in die erste Liga. Das erhoffen sich die Verantwortlichen auch diesmal von Breitenreiter. Vorgänger Stefan Leitl haben sie den Aufstieg nicht mehr zugetraut, trotz nur 2 Punkten Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz nach der Hinrunde. Die Konstanz habe gefehlt, so 96-Sportdirektor Markus Mann. Es habe zu extreme Ausreißer nach unten gegeben. Deswegen musste Leitl nach 2,5 Jahren in Hannover gehen.
Knapp 3 Wochen hat Breitenreiter jetzt Zeit bis zum ersten Spiel im neuen Jahr bei Jan Regensburg. Die deutschen Tennisprofis starten aktuell in die neue Saison. Deutschlands Bester Alexander Zverev macht das im australischen Perth beim United Cup. Einem Teamwettbewerb, in dem pro Duell je ein Dameneinzel, ein Herreneinzel und ein Mixed gespielt wird. Deutschland geht als Titelverteidiger in diesen United Cup und hat mit Brasilien heute die erste Aufgabe in der Gruppe souverän gemeistert. Marcel Stober.
Mit ihrem Erfolg haben wohl nur wenige gerechnet. In der Mittagshitze von Perth besiegte Laura Siegemund die Top-20-Spielerin Beatrice Hadajimaya und feierte damit einen sehr guten Start in die neue Tennissaison.
Ich habe auch schon gut davor gegen sie gespielt. Das heißt, ich wusste, was ich machen muss und das habe ich heute gut umgesetzt. Da gab es mal den ein oder anderen Hänger oder sie hat dann teilweise auch sehr gut gespielt, aber das ist auch zu erwarten in einem ersten Match vom Jahr.
Siegemund und Tadajimaya kennen sich gut. Dieses Jahr spielten sie ein paar Turniere zusammen als Doppel, darunter auch die US Open. Für Brasilien ist der United Cup nun schon vorbei, weil auch Thiago Monteiro gegen Alexander Zverev nichts holen konnte. Routiniert gewann der Deutsche in 2 Sätzen. Das Mixed konnte Zverev damit auslassen. Siegemund lief zusammen mit Doppelspezialist Tim Pütz auf und gewann auch diese Partie. Für Zverev ist Team Deutschland noch stärker als beim letzten Mal, als man sich überraschend den Titel sichern konnte.
Wir haben Optionen, wir haben gute Spieler dabei, die Atmosphäre in der Mannschaft ist super. Und wir wollen natürlich den Titel wiederholen.
Nun hat Deutschland im 2. Gruppenspiel gegen China alle Chancen darauf, ins Viertelfinale am Neujahrstag einzuziehen.
Und dieses 2. Gruppenspiel beginnt morgen Vormittag. Die ehemalige Spitzenturnerin Tabea Alt wirft Trainern und Verbänden vor, ihre Gesundheit gezielt aufs Spiel gesetzt zu haben. Auch weitere Sportlerinnen haben sich mittlerweile zu Wort gemeldet. Mehr von David Luding.
Essstörungen, Straftraining, Schmerzmittel, Drohungen und Demütigungen. So beschreibt Tabea Alt auf ihrem Instagram-Account die Missstände am Bundesstützpunkt in Stuttgart, aber auch im deutschen Frauenturnen generell. Für Alt, die bei den Weltmeisterschaften 2017 Bronze am Schwebebalken gewann, war es ein Zitat, systematischer körperlicher und mentaler Missbrauch. Zitat Ende. Demnach hätten Verantwortliche in Stuttgart ärztliche Vorgaben missachtet und Alt mitunter sogar mit Knochenbrüchen turnen lassen. Die Ludwigsburgerin scheint dabei kein Einzelfall zu sein. Mehrere ehemalige Turnerinnen wie Kim Bui, Michelle Timm und Carina Kröll haben sich mittlerweile ebenfalls zu Wort gemeldet und unterstützen Alts Vorwürfe. Der Deutsche Turnerbund hat ein mögliches Fehlverhalten eingeräumt und gemeinsam mit dem Schwäbischen Turnerbund angekündigt, eine Untersuchung einzuleiten und das Geschehen aufzuarbeiten.
Und zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf die Basketball-Bundesliga. Da ist kein Stillstand zwischen den Jahren, im Gegenteil. Niedersachsen-Derby heute und nach 3 Pflichtspiel-Niederlagen am Stück gelangen Vechta heute wieder ein Sieg. 98-91 gegen Oldenburg. Vechta wäre Stand jetzt in den Playoffs dabei, Oldenburg nicht. Überhaupt nicht gut sieht es für Tabellenschlusslicht Göttingen aus, das erneut verloren hat, und zwar mit 13 Punkten Unterschied in Bonn.
Das war Moritz Kühn mit dem Sport und das waren auch unsere NDR-Info.